Ich würde mich ganz gern kurz vorstellen. Mein Name ist Sabrina Schmalz. Ich bin Juristin, arbeite seit April 2000 bei der KAB. Ich habe zuerst angefangen bei der KAB Süddeutschlands. Es hat ja dann einen Zusammenschluss gegeben, der KAB Westdeutschlands und der KAB Süddeutschlands im Jahr 2003. Und bin seit 2004 dadurch auch Angestellte der KAB Deutschlands. Wir haben zwei Geschäftsstellen, eine ist in München, eine in Köln. Ich habe den gesamten KAB-Rechtsschutz mit aufgebaut im Bundesverband, bin ja auch die Juristin, was mir auch sehr viel Spaß macht und habe mich vor circa 10 Jahren auch sehr intensiv mit der Gesundheitspolitik befasst im Rahmen einer Projektgruppe, die wir hatten. Sind auch sehr viele aus der Selbstverwaltung dabei gewesen und ich freue mich sehr, sehr herzlich, dass ich heute hier sein kann und Ihnen diese Überlegungen auch mit vorstellen kann. Ich habe mir jetzt meinen Vortrag so gedacht, dass ich einen kurzen Einstieg einfach mal mache. Was heißt eigentlich gesetzliche Krankenversicherung? Daran anschließen würde ich gerne, was gibt es für neue Gesetze, was gibt es für neue Entwicklungen, um dann zum Schluss unsere Vorstellungen, unser KAB-Konzept Ihnen näher zu bringen. Ja, wird die gesetzliche Krankenversicherung, überhaupt die Krankenversicherung unbezahlbar? Nein. Also das sehe ich überhaupt nicht das Problem. Es ist eben eine Frage, wie man es ausgestaltet, das gleich vorweg. Und ich denke, die Finanzkrise hat uns allen gezeigt, dass die gesamten Privatisierungstendenzen, die es ja auch im Bereich der Krankenversicherung immer wieder gegeben hat, eben gar nicht so das Gute und das Wahre sind. Also dieses Umlageverfahren, das wir durchaus auch hier in der gesetzlichen Krankenversicherung kennen, ist vom Grundsatz her ein privilegiertes Prinzip, möchte ich doch meinen, was man jetzt auch, denke ich, ganz gut sieht. Ja, das System der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Teil der Sozialversicherungen. Wir haben ja verschiedene Sozialversicherungen, sind ja auch vorhin schon benannt worden. Gesetzliche Rentenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung sind alles Versicherungen, die auch eine sehr, sehr lange Tradition schon haben und die viele Krisen und viele Wogen auch schon überstanden haben. Das darf man ganz einfach nicht vergessen. Wir reden jetzt nicht von einem kurzzeitig eingeführten System, sondern von Systemen, die eine lange Tradition haben und wie gesagt auch immer noch sehr gut funktionieren. Also die momentane Situation, die wir in der gesetzlichen Krankenversicherung zwar haben, dass wir wieder in den Minusbereich rutschen, haben mit Gesetzen zu tun, die jetzt in Kraft getreten sind, haben auch mit anderen Entwicklungen zu tun, darauf werde ich auch noch mal eingehen. Aber grundsätzlich sind sie doch sehr stabil. Also das würde ich gern zu Beginn einfach mal so festhalten. Insofern sehe ich also, auch wenn die Frage natürlich provokativ kritisch gemeint ist, das nicht so kritisch. Die gesetzliche Krankenversicherung ist als Pflichtversicherung ausgestaltet. Das ist auch gut so, darauf komme ich auch noch mal zu sprechen. Und die Beiträge richten sich nach dem Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und es gibt ein Sachleistungsprinzip. Wem jetzt das nicht sagt, Sachleistungsprinzip in Abgrenzung zum Kostenerstattungsprinzip bedeutet schlicht und ergreifend, dass man die medizinische Leistung direkt erhält, ohne dass man dafür jetzt eine Rechnung zahlen muss. Das wäre dann Kostenerstattungsprinzip. Hat auch seine Vorteile. Hier habe ich jetzt einfach mal eine Übersicht mitgebracht. Beitragsbemessungsgrenze bedeutet ganz einfach, bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze werden Beiträge eingezogen. Also das ist schlicht und ergreifend, also bis 50.850 Euro wird der gesetzlich Krankenversicherte verbeitragt, wie man sagt. Die Versicherungspflichtgrenze ist auch nochmal eine interessante Grenze. Die liegt momentan bei 56.250 Euro. Das ist die Grenze, bis zu der man auf jeden Fall in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist. Über dieser Grenze hinaus hat man die Möglichkeit, entweder sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern oder in eine private Krankenversicherung zu wechseln. Einfach nur, damit wir so ein bisschen auch Zahlen haben und ein bisschen Verständnis auch dafür haben. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind in den Sozialgesetzbüchern festgelegt, hier im Sozialgesetzbuch 5. Zweck und Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist es, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen und zu verbessern. Und Versicherte haben nur Anspruch auf die Leistungen, die notwendig, ausreichend und zweckmäßig sind. Und die Leistungen dürfen auch nicht unwirtschaftlich sein. Und das ist schon mal ein ganz interessanter Ansatzpunkt, weil da kommen ganz viele widerstrebende Interessen. Deswegen ist ja auch die Gesundheitspolitik, finde ich zumindest, unglaublich spannend, weil es, wie man so schön sagt, ganz viele Lobbyisten, einfach ganz viele Akteure in diesem System gibt, die natürlich alle für sich behaupten, also ich bin ganz wichtig. Und dadurch ist es natürlich ein System, das sich ständig auch in Bewegung befindet. Ich sagte ja vorhin schon, es ist wichtig, dass wir diese Pflichtversicherung haben. Wenn man sich das jetzt mal hier auf dieser Grafik anschaut, haben wir über 70 Millionen GKV-Versicherte. Wir haben aber nur fast 9 Millionen PKV-Versicherte. Also jetzt einfach mal nur so als ersten Denkanstoß, würde man sich überlegen, diese PKV-Versicherung auszuweiten auf alle gesetzlich Krankenversicherten, nur damit man mal eine Vorstellung bekommt, was es auch für ein Kapitalvolumen wäre, was an internationalen Anlagemärkten oder wie auch immer an Geld angelegt werden müsste und versichert werden müsste. Also ich denke, das ist schon ein erster Hinweis dafür, wir haben es mit einer Grundabsicherung zu tun, mit einer Grundabsicherung, die bei einer schweren Erkrankung eintritt, bei einem Unfall eintritt. Ich würde es niemals dem Risiko eines privaten Versicherungsmarktes überantworten wollen, dass eine gesamte Bevölkerung darin versichert ist. Insofern denke ich, ist das ein erstes sehr gutes Argument, dass es durchaus gut ist, dass wir diese Sozialversicherungen haben. So, und jetzt kommen wir zu meinen Akteuren. Das habe ich auch einfach mal mitgebracht. Ich merke schon, es wird schwierig sein, das lesen zu können. Also ganz große Ausgabenposten sind zum Beispiel die ärztliche Behandlung mit 33,43 Milliarden Euro. Aber auf der gleichen Ebene, also von den Ausgaben her, haben wir sofort die Arzneimittel mit 33,36 Milliarden Euro. Das heißt, wenn man sich das wirklich vorstellt, die ärztliche Leistung ist vom Budget her der gesetzlichen Krankenversicherung ungefähr genauso viel wie das, was an Arzneimitteln ausgegeben wird in diesem System. Das wird auch noch mal interessant sein, da komme ich später noch mal drauf zu sprechen, dass darin auch eine Problematik liegt. Die Krankenhausbehandlung ist sicherlich auch ein ganz großer Batzen, da werde ich auch noch mal drauf eingehen. Hier hat man jetzt auch über Gesetze versucht, darauf Eingriff zu nehmen. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, hat aber auch Probleme im System, die nicht unbedingt was mit der gesetzlichen Krankenversicherung zu tun haben. Da werde ich auch noch mal drauf eingehen. Krankengeld, vielleicht haben Sie das mitbekommen, die Krankengeldausgaben steigen. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich viel mehr Versicherte haben. Wir haben ja immer mehr Menschen, die auch glücklicherweise eine Beschäftigung finden. Dadurch sind sie versichert und dadurch sind sie natürlich auch unter Umständen krankengeldberechtigt. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass wir ein Ausgabenproblem haben, dass das Krankengeld an sich steigt, sondern es steigt natürlich auch aufgrund steigender Arbeitnehmerzahlen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Möchte ich nochmal sagen. Auch einen kurzen Hinweis zu dem Thema Teilkrankengeld, falls Ihnen das zu Ohren gekommen ist. Ich halte ein Teilkrankengeld für sehr schwierig. Einfach aus dem Grund, entweder ist ein Mensch krank oder ist gesund. In dem Moment, wo er in das Arbeitsleben wieder überführt wird, und dafür gibt es ja seit 2004 auch das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement, wieder in das Arbeitsleben überführt wird, sollte er trotzdem noch den Schutz der Krankenversicherung genießen und nicht sofort wieder dem Arbeitgeber überantwortet werden, weil er in dem Moment natürlich seine Arbeitskraft auch wieder voll zur Verfügung stellen müsste oder teil zur Verfügung stellen müsste. Ob das wirklich immer so in der Praxis funktioniert, ein Teilkrankengeld auszuzahlen, das halte ich für sehr schwierig. Ich glaube eher, dass es gut ist, dass das im System noch der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist. Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel einer stufenweisen Wiedereingliederung. Also diese Überlegung gibt es alle schon mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, Menschen langsam wieder an das Arbeitsleben heranzuführen. Natürlich kostet das auch Geld, das ist schon klar. Aber ich kann Ihnen sagen, dieses ganze betriebliche Gesundheitsmanagement, wie sich der Überbegriff nennt, fruchtet, er zeigt gute Erfolge. Und es ist durchaus auch möglich, auch ältere Beschäftigte durch ein gutes Gesundheitsmanagement in den Betrieben länger im Arbeitsleben zu halten. Das ist leider noch nicht überall Usus, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Deswegen sehe ich das jetzt hier auch mit diesem Teilkrankengeld, was momentan ja ganz aktuell diskutiert wird, auch eher schwierig. Also das Jahr 2015 war für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ein sehr spannendes Jahr, weil es sind etliche Gesetze in Kraft getreten, ja auch im Bereich der Pflegeversicherung. Das werden Sie ja sicherlich mitbekommen haben, gerade das Pflegestärkungsgesetz ist ja sehr stark auch durch die Medien gegangen. Ich möchte aber hier meinen Fokus mal legen auf das Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung. Hier ist ein neues Gesetz ergangen. Da haben wir schlicht und ergreifend das Problem, dass die Krankenhauskosten weiter nach oben steigen. Und das hat natürlich auch systematische, strukturelle Gründe, die zum einen darin liegen, dass Krankenhäuser versuchen, zum Teil zumindest über Masse ihre Krankenhäuser rentabel zu halten. und hier dann unter Umständen auch ein Qualitätsproblem mit beinhaltet ist. Hier hat der Gesetzgeber versucht, auch einzugreifen. Da werde ich nachher noch mal näher drauf eingehen. Ein interessantes Gesetz ist auch dieses Präventionsgesetz. Zum einen ist es natürlich, ich möchte jetzt nicht nur sagen, gut gemeint hat ja ein Geschmäckle, wie man im Schwäbischen zumindest sagt. Es ist nicht nur gut gemeint, es gibt natürlich auch gute Ansätze, aber auch Probleme. Auch darauf möchte ich kurz eingehen. Was sicherlich sehr wertvoll ist, dass wir ein Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung haben. Da hat es in den letzten Jahren ja wirklich großen Nachholbedarf in Deutschland gegeben, gerade auch im Bereich der ganzen Probleme Schmerzversorgung, wenn Menschen unter starken Schmerzen leiden, diesen ganzen letzten Lebensabschnitt humaner zu gestalten. Da war Deutschland lange Zeit nicht besonders führend, möchte ich mal so sagen. Das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der GKV ist auch ein Gesetz, was mit Kostensteigerung zu tun hat. Da werde ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und sicherlich auch interessant, Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, ging ja auch durch die Presse. Ärzte sollten halt keine Geschenke annehmen und sich da nicht von der Pharmaindustrie beeinflussen lassen. Ich möchte aber darauf jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern zunächst mal auf das Präventionsgesetz. Prävention ist sicherlich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Es ist nur die Frage, wer hat diese Aufgabe zu übernehmen und wer hat dafür die Hauptlast an Kosten zu tragen. Und da ist natürlich schon die erste Schwierigkeit, wenn das Thema heute lautet, wird die gesetzliche Krankenversicherung und nicht, oder ist sie auf die Zukunft her nicht mehr finanzierbar, ist immer die Frage, welche Aufgaben bekommt die gesetzliche Krankenversicherung und welche Kosten sind damit verbunden. Das Präventionsgesetz an sich ist sehr wichtig, da gibt es auch sehr, sehr wichtige Impulse und Schritte. Es wird auch das erste Mal eine sogenannte nationale Präventionskonferenz geben. Das heißt, dass fast alle Akteure, ich habe das hier auch mit aufgeführt, fast alle Akteure, die da irgendwie mit einer Rolle spielen können, also auch kommunale Spitzenverbände, Bundesagentur für Arbeit, Patientenorganisationen, sich zusammensetzen, zusammen überlegen, was muss in meinem Bereich gemacht werden, damit wir Deutschland gesünder machen, damit auch Menschen länger im Berufsleben bleiben können. Also das ist sicherlich ein guter erster Schritt. Nur das Problem ist, das ist der erste Punkt, es ist mit Kosten verbunden und der Gesetzgeber hat dazu die gesetzliche Krankenversicherung auserkoren, den Hauptteil davon zu tragen. Also ich habe das hier auch nochmal aufgeschrieben. Diese Präventionsmaßnahmen müssen, die gesetzlichen Krankenversicherungen müssen für diese Präventionsmaßnahmen 7 € pro Versicherten steigern. 2014 waren das 4,16 € pro Versicherten. Also es ist schon eine ganz schöne Steigerung, die hier zutage tritt. Was ich noch sehr viel schwieriger finde, ist die Quersubventionierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit mindestens 0,5 € pro Versicherten. Das heißt, es ist ja eine Bundeszentrale, also eine Stelle, die für alle Deutschen oder alle Versicherten in Deutschland, egal ob es jetzt Privatversicherte sind, ob es gesetzlich Versicherte sind, zuständig ist, dass hier die gesetzlichen Krankenversicherungen verpflichtet werden, diese Bundeszentrale mit zu versichern. Also das ist ein Punkt, der ist natürlich schon durchaus kritisch zu sehen, dass diese Quersubventionierung, klar, die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung natürlich belastet. Aber ich hatte das, ist ja auch in deinem Vortrag schon kurz angeklungen, gesundes Leben für alle beinhaltet ja auch andere Punkte. Das haben wir in unserem KAB-Konzept auch durchaus mit aufgenommen. Es ist ja nicht nur die gesetzliche Krankenversicherung, die dafür sorgt, dass Menschen gesund bleiben, wieder gesund werden können oder dass sie Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nehmen können, sondern es sind auch die Umweltfaktoren, es sind Bildungsfaktoren, es ist das Einkommen, es ist die Lebensweise. Es spielen sehr, sehr viele Punkte mit eine Rolle. Und da ist es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie gehen wir mit uns um, wie achtsam sind wir. Menschen sind sehr stark psychisch belastet, das stimmt tatsächlich, die Zahlen gehen nach oben. Also es ist eine sehr traurige und eine sehr schwierige Tendenz, die wir sehen. Ich sehe das auch in der Beratung. Also wenn wir jetzt KAB-Mitglieder beraten, dass wir immer häufiger auch Menschen bekommen, die unter Burnout, unter wirklich auch psychischen Problemen leiden. Also ich denke, da ist auch wirklich eine Gesellschaft gefragt. Was ich hier mal mit aufgenommen habe, ist Diabetes. Es ist vorhin schon mal das Wort Epidemie gefallen, das finde ich gut. Also die Weltgesundheitsorganisation spricht bei Diabetes inzwischen von einer Epidemie und zwar von der Krankheit des 21. Jahrhunderts. Also Diabetes hat sehr, sehr viele Gesichter, die natürlich nicht nur etwas mit dem Lebensstil und der Ernährung zu tun haben, aber genau der Diabetes, der mit dem Lebensstil und der Ernährung zu tun hat, der nimmt zu, auch gerade bei Kindern. Und da ist es schon auch wichtig, Menschen einen Zugang zu einem gesunden Lebensstil zu geben. Das hat auch natürlich dann sehr, sehr viel dazu, damit zu tun mit der Qualität von Lebensmitteln. Gibt es einen Bewegungsmangel in der Gesellschaft? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tochter anschaue, die geht in eine Grundschule, fallen Sportstunden regelmäßig aus. Finde ich sehr schwierig, halte ich auch für, sollte man lieber was anderes ausfallen lassen, aber Kinder brauchen einfach regelmäßig Bewegung. Ja. Und wenn dann an der Universität Passau ein dafür zuständiger Professor, also für die Ausbildung von Grundschullehrern, sagt, es würde reichen, wenn im Unterricht für die Schulkinder einfach mal Übungen so derart gemacht werden zwischendrin, dass das schon mal auch was bringen würde. Also da wird sich sicherlich auch noch was ändern müssen, glaube ich, dass wir einfach verstehen müssen, dass ganz, ganz viel auch unser Lebensstil mit Krankheiten zu tun hat, auch mit anderen Krankheiten zu tun hat. Neue Gesetze, neue Kosten. Also neben den Kosten, die ihr jetzt schon aufgezeigt habt, die das Präventionsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung bringt, gibt es auf jeden Fall eine Kostensteigerung aufgrund des Krankenhausstrukturgesetzes, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, und des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes. Im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gab es eine für Arbeitnehmer zumindest erfreuliche Verbesserung, die natürlich durchaus auch mit Kostensteigerungen zu tun haben kann. Wir hatten in der Beratung im Bereich des Krankengeldes die ganz große Sorge und Schwierigkeit, dass es Arbeitnehmern nicht bewusst ist, dass sie ihren Krankengeldanspruch für einen Tag oder sogar länger verlieren, wenn sie zu spät zum Arzt gehen. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer bis zum Freitag arbeitsunfähig krank geschrieben ist, dann geht er logischerweise zunächst mal davon aus, ich warte mal das Wochenende ab, ob es mir wieder besser geht und gehe dann am Montag zum Arzt. Damit hat er aber ein Problem, weil das Krankengeld in der alten Regelung immer vom Tag darauf erst angezahlt wurde. Das heißt, viele hatten dann einen Tag Lücke. Oder es war sogar so, wenn sie in einer Nachversicherungszeit waren, weil sie zum Beispiel schon gekündigt waren oder ausgesteuert waren, dass sie dann das Problem hatten, sogar einen Krankenversicherungsschutz, zumindest den regulären, zu verlieren. Wir haben ja jetzt eine Krankenversicherungspflicht für alle. Gott sei Dank ist diese Situation dann nicht mehr so prekär. Aber dieses Gesetz hat eben hier eine Neuerung gebracht, dass ab dem Tag, wo man zum Arzt geht, sofort wieder Krankengeld gezahlt wird. Das ist natürlich, impliziert ja auch eine gewisse Kostensteigerung, aber ich denke, das ist eine gute Kostensteigerung. Ich kann nur sagen, die Gerichte waren massiv damit beschäftigt, ob man nicht rückdatieren kann. Also es hat sehr, sehr viel Probleme in diesem Bereich gegeben. Aber ich denke, das ist eine gute Kostensteigerung. Eine weniger gute Kostensteigerung ist das Krankenhausstrukturgesetz. Komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Jedenfalls ist es so, dass aufgrund dieser Steigerungen natürlich momentan der Zusatzbeitrag steigt. Es wird davon ausgegangen, dass er möglicherweise mit 1,9% 2020 sich fast verdoppelt hat. Und möglicherweise ist das auch sehr optimistisch, kommt natürlich immer dann drauf an. Also ich habe jetzt mit den Zahlen des VDEK gearbeitet. Vielleicht eine andere Krankenkasse hat dazu auch andere Zahlen. Sodass wir zu einer Lastenverschiebung in der gesetzlichen Krankenversicherung kommen, habe ich hiermit aufgenommen, einfach mal als Zahlen von 44,3%, die die Arbeitgeberseite trägt, zu 55,7%, die die Arbeitnehmerseite trägt. Die Krankenhausversorgung. Das Problem in Deutschland ist, dass 40% der Kliniken rote Zahlen schreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, eine Klinik versucht zu überleben. Wie versucht sie das zu tun? Indem sie natürlich möglichst viele Patienten annimmt, viele Operationen durchführt, für die sie möglicherweise auch gar nicht spezialisiert ist oder gar nicht genügend Erfahrungswerte hat. Das ist ein Problembereich. Der zweite Problembereich ist, den man gesehen hat, im Bereich der Krankenhausversorgung, woher weiß denn eigentlich der Patient, der versichert, in welche Klinik er sich begeben kann, um sich einer bestimmten Behandlung oder Operation zu unterziehen. Hier hat man zumindest mal aufgenommen, dass immer eine Zweitmeinung jetzt möglich sein muss. Das Problem ist halt nur, dass wir wirklich in Deutschland Überkapazitäten haben und man jetzt sehen muss, wie kann man es erreichen, dass gerade in ländlichen Strukturen trotzdem aber die Menschen noch gut versorgt sind und dass man aber auch im städtischen Bereich versucht, zu einem Abbau zu gelangen und eine flächendeckende gute Versorgung hinbekommt. Und da ist man jetzt sehr unzufrieden mit, zumindest auf Seiten der gesetzlichen Krankenversicherung, weil die Investitionskosten, um diese gesamten Krankenhäuser auch auf einen guten technischen Stand zu bringen und das vorzuschreiben, zu einem wirklich großen Teil die gesetzlichen Krankenversicherungen tragen. Ja, also ich habe das hier nochmal mit aufgenommen. Die GKV hat ein Finanzierungsvolumen von 64 Milliarden Euro, die Länder nur von 2,7 Milliarden Euro. Und die Länder haben sich die letzten Jahre immer weiter daraus zurückgezogen, aus ihrer Verpflichtung, hier in diese Strukturen wirklich zu investieren und auch diese Strukturen zu finanzieren. Das heißt, wenn Sie fragen, wird dieses System unfinanzierbar, dann hat das auch was damit zu tun, mit den sogenannten schönen berühmten Verschiebebahnhöfen, dass sich irgendjemand immer aus den Töpfen, gerade der Sozialversicherungen, bedient und dadurch natürlich ein System schwächt. Aber das System an sich ist nicht das Problem, sondern es ist das Problem, dass hier die Länder ihrer Investitionspflicht nicht nachkommen. Zumindest nicht ausreichend nachkommen. Ein weiteres Problem sind die Arzneimittelkosten. Das ist ja schon ein sehr altes Thema. Wir hatten, als wir vor über 10 Jahren uns überlegt haben, wie kann man das in den Griff bekommen, damals schon mal an eine sogenannte Positivliste gedacht. Ist natürlich auch schwierig, wer entscheidet darüber. Inzwischen ist man ja auf einem durchaus guten Weg mit diesem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit, das ja neue Innovationen prüfen soll, sind es wirklich neue Innovationen, haben diese neuen Medikamente einen sogenannten Zusatznutzen oder nicht. Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist nur, dass die Pharmaindustrie ja auch findig ist. Ich meine, es sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen ja auch durchaus findig sein, aber das geht auch zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung, indem sie natürlich versuchen, möglichst lange sich sozusagen den Patentschutz und den Preis, den Sie bestimmen wollen, rauszuzögern. Das heißt, das Gesetz sieht vor, mindestens ein Jahr dürfen Sie selber den Preis für eine Neuinnovation festlegen und dann ab dem 13. Monat kann eine Festbetragsverhandlung stattfinden, also beziehungsweise wird ein Festbetrag nur noch bezahlt von der gesetzlichen Krankenversicherung. Was macht jetzt die Pharmaindustrie? Sie versucht dann, ein Präparat so zu verändern nach einem Jahr, dass es sozusagen noch einen Zusatzwirkstoff dazu bekommt, dadurch wiederum eine Neuinnovation wird und versuchen sich darüber natürlich noch mal ein Jahr zu sichern, bis es wiederum zu diesem Festbetragspreis kommt. Das heißt, auch hier haben wir einen Punkt, der eigentlich nicht in dem System oder der Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung geschuldet ist, sondern der Schwierigkeit, auf der einen Seite die wirtschaftliche Kraft der Pharmaindustrie natürlich versucht, Gewinne zu erzielen und auf der anderen Seite ein soziales Absicherungssystem hat, das ja nicht bereit sein darf und auch nicht kann, jeden Preis zu zahlen. Also hier muss man natürlich schon schauen, wie findet man eine Lösung für dieses Problem. Und das ist momentan einfach das ganz, ganz große Problem, das wir haben, dass der Hersteller eines neuen Präparates eine relativ lange Zeit den Preis bestimmen kann. Ja, um das ein bisschen aufzulockern, auch nochmal, die OECD hat sich auch darüber moniert, dass Deutschland sehr hohe Arzneimittelausgaben hat. Das war der Gesundheitsbericht von 2015, auch sehr aktuell. Also von den 34 Mitgliedstaaten sind nur 3 Länder dabei, die noch mehr für ihre Arzneimittel ausgeben. Das sind USA, Japan und Kanada. Und Deutschland lag 2013, aktuellere Zahlen habe ich jetzt nicht bekommen, 30% über dem OECD-Durchschnitt bei den Medikamenten. Das Problem ist auch, dass zum Teil zumindest Deutschland als Referenzmarkt gilt in der Arzneimittelbranche, welche Preise für ein Medikament zu erzielen sind. Dadurch haben natürlich die Arzneimittelhersteller, die Pharmazien, großes Interesse daran, sich hier relativ große Freiheiten zu behalten. Und was auch zur Folge hat, dass 2014 tatsächlich die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung nochmal um 7% gestiegen sind. Aber wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es ist nicht das Problem des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung oder ihrer Struktur, sondern es hat eben sehr viel mit den Akteuren zu tun, die wir da drin haben und eben auch einer gewissen Macht und auch einer gewissen Intransparenz, auch des GBA, ja, des Gemeinsamen Bundesausschusses, wo man nicht so genau weiß, wie wird eigentlich da genau hinter diesen verschlossenen Türen verhandelt und wer hat da eigentlich welche Interessen und wer kann sich damit dann auch durchsetzen. Ich habe das nochmal mit aufgenommen, auch da müsste man nochmal genauer hinschauen nach diesem OECD-Bericht. Deutsche verbrauchen so viel Blutdrucksenker wie kein anderer Mitgliedstaat. Warum ist das so? Also fast dreimal so viel wie Österreich. Ich glaube, Österreich und wir sind durchaus vergleichbar, hoffe ich zumindest, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber ist ja nicht so ganz erklärbar, warum wir dreimal so viel Blutdrucksenker haben. Also da müsste man wirklich nochmal genau hinschauen. Wir haben auch einen sehr hohen Verbrauch an Antidiabetika, habe ich ja vorhin schon gesagt. Deutschland ist ein Land, das massive Probleme mit Diabetes hat. Und was die gesunde Ernährung angeht, ist auch noch hier nochmal ein Hinweis gegeben worden. Deutschland ist drittletzter vor Finnland und Slowenien, was den täglichen Gemüseverzehr anbelangt. Also da sind schon Punkte drin, die haben schon auch was mit unserem Lebensstil zu tun, unserem Umgang mit unserer Gesundheit, die wir auch selber beeinflussen können, die auch nichts mit dem System der gesetzlichen Krankenversicherung an sich zu tun haben. Gut, dann kommt der Gesundheitsfonds. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Gesundheitsfonds allen bewusst ist. Ich möchte ihn mal ganz kurz erläutern, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Dieser Gesundheitsfonds ist ja eingeführt worden, um letztendlich das Volumen von 220 Milliarden Euro, um die es ja hier geht, einigermaßen gerecht auf die einzelnen gesetzlichen Krankenkassen zu verteilen. Das funktioniert folgendermaßen, dass Arbeitgeber und die Mitglieder jeweils 7,3% an die Krankenkassen abführen, die Mitglieder zusätzlich noch einen Zusatzbeitrag und dieser muss kalendertäglich dann an den Gesundheitsfonds abgeführt werden, dieser Betrag, der da bei den Krankenkassen zusammenkommt. Aus diesem Gesundheitsfonds, also es zahlen natürlich auch noch ein Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherung, Minijobzentrale, Steuern gehen auch noch mit dazu, aber vom System her, aus diesem Gesundheitsfonds wird dann über einen sogenannten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich an die gesetzlichen Krankenversicherungen zurückgezahlt. Das ist ein ganz tolles Wort. Was steckt eigentlich dahinter? Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich heißt nichts anderes, als dass man versucht, das Alter, die chronischen Erkrankungen beispielsweise überhaupt, was man für eine Struktur an Versicherten hat, ob man zum Beispiel sehr viele im gewerblichen Bereich hat oder im kaufmännischen Bereich hat, kommen ja unterschiedliche Krankheiten zustande, dass man da versucht hat, verschiedene Faktoren zusammenzuführen und aufgrund dieser Faktoren einen einigermaßen gerechten Ausgleich in die Krankenkassen zu schaffen. Ja, es gibt ja Krankenkassen, die haben relativ viel gesunde. Technikerkrankenkasse ist zum Beispiel eine Krankenkasse, die relativ viel gesunde, vermögende Versicherte hat, während zum Beispiel allgemeine Ortskrankenkassen immer noch oder manchmal zumindest das Problem haben, dass sie relativ schwierige Patienten oder Versicherte zumindest haben. Ja, also es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Arbeitslose habe ich, was sind bei mir für Personen versichert. Das Problem an dem Ganzen ist nur, dass dieser morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich seit 2009 nicht mehr verändert wurde. Es wurde gar nicht geschaut, passen eigentlich die Parameter noch? Also man hätte längst schon mal schauen müssen, überprüfen müssen, passen sie denn noch? Sind sie überhaupt noch praktikabel? Weil dann würde man schon merken, dass es hier ganz einfach zu Verzerrungen kommt. Und was man damals nicht bedacht hat, als man ihn eingeführt hat, ist bei diesem Gesundheitsfonds und auch bei diesem Risikostrukturausgleich, es gibt einfach regionale Unterschiede. Ich komme jetzt aus Bayern, aus dem Großraum München. Der Großraum München ist sehr teuer, also was Ärzte angeht, was Krankenhäuser angeht. Das heißt, für die Krankenkassen, die dort Versicherte haben, ist schlicht und ergreifend das aufgrund dieser Tatsache schon allein teurer. Die brauchen gar nicht jetzt unbedingt mal chronisch Kranke versichert zu haben, sondern die haben hier schon ein Problem. Also diese regionale Komponente ist auch nicht mitbedacht worden. Das heißt, hier muss sich unbedingt was ändern, damit es hier wieder zu einer gerechteren und zu einer, sage ich mal, nachvollziehbaren Finanzierung kommt. Ja, Krankengeld als Sorgenkind habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Hier habe ich die Grafik auch noch mal mitgebracht. Aber wie gesagt, das Krankengeld nimmt nicht nur deswegen zu, wie ich hier drunter geschrieben habe, weil wir die Babyboomer haben, die jetzt in eine Alterskohorte kommen, wo man natürlich einfach auch mal länger erkrankt ist, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass natürlich die Ausgaben per se zunehmen, weil wir immer mehr Versicherte haben. Das ist ja durchaus positiv. Wenn wir sozialversicherungspflichtig Versicherte haben, sind die natürlich auch krankengeldberechtigt. Überlegen Sie nur, jetzt auch zum Beispiel durch den Mindestlohn gibt es eine gewisse Tendenz, dass Minijobs sich immer mehr auch in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umwandeln. Die haben natürlich dann auch volle Ansprüche daraus. Also das sieht im ersten Moment schlimm aus, ist aber nur eigentlich nicht einer Vollbeschäftigung, aber durchaus einer sehr guten Beschäftigungslage, die wir in Deutschland haben, geschuldet. Also auch hier kann man natürlich mit Statistiken und mit Zahlen und mit Grafiken auch ein bisschen manipulieren. Es ist nicht so dramatisch, wie es hier dargestellt ist. Ganz aktuell hatte ja auch der Diözesanverband Fulda mit aufgegriffen, Rückkehr zur paritätischen Finanzierung. Es gibt jetzt eine Bundesratsinitiative der Länder Hamburg und Rheinland-Pfalz, dass man die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung in der GKV forcieren sollte. Dem schließen sich auch zahlreiche SPD-Politiker inzwischen an, wie ich gehört habe, auch Frau Nahles. Argument ist, medizinischer Fortschritt und eine gute Gesundheitsversorgung kosten Geld, sichern aber auch Arbeitsplätze. Und die Gesundheitskosten sind in den letzten Jahren um mindestens 4% gestiegen. Und bereits jetzt zahlen Arbeitnehmer über 10 Milliarden Euro mehr als die Arbeitgeber. Die Arbeitgeber wehren sich, das wäre dann die nächste Folie. Die sagen natürlich, ja, Moment, aber wir zahlen ja schon die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Das ist ein Argument, was sie bringen. Das ist durchaus natürlich richtig, aber es ist ja auch dem System geschuldet. Und vor allen Dingen, sie übernehmen ja in dem Moment nicht die Krankheitskosten, sondern sie übernehmen die Entgeltfortzahlung. Das heißt, sie zahlen den Lohn weiter. Und da kann ich nur sagen, das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, es kann ja dann nur im Interesse der Arbeitgeberseite sein, das betriebliche Gesundheitsmanagement zu forcieren. Das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass auch Sie das Ihre dazu tun, dass die Arbeitnehmer in den Betrieben auch gesund bleiben. Also Sie haben das ein Stück weit ja auch selber in der Hand. Und ich denke, das jetzt als Argument zu nehmen, das hinkt auch ein bisschen, weil Sie auch sagen, ja, wir zahlen ja auch die gesamten Sozialversicherungsbeiträge bei den Minijobs. Das ist schon richtig, aber im Bereich der Krankenversicherung bedeutet das zum Beispiel, dass der einzelne Versicherte gar nichts davon hat. Ja, weil wenn, entweder bin ich familienversichert, dann bin ich über meinen Mann oder über meine Ehefrau, je nachdem wie es ist, in diesem Minijob dann versichert. Aber der Minijob an sich versichert mich nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern ich muss es selber finanzieren. Also das hinkt auch ein bisschen. Da kann ich dann nur als KBlerin sagen, dann schaffen wir es doch endlich ab, die Minijobs. Dann ist jeder Job sozialversicherungspflichtig. Und dann müssen die Arbeitgeber ja auch nur anteilig zahlen. Und das andere ist, sie profitieren ja auch von den Minijobs. Das muss man ja auch der Fairness halber mal sagen. Also die Argumente sind ein bisschen schwierig und nicht so ganz nachvollziehbar. Und das zweite Argument, was kommt, kleinerer finanzieller Spielraum für Lohnerhöhungen. Ja, also Arbeit war in Deutschland ja schon immer zu teuer. Das ist ja ein Argument, was wir ja seit sehr, sehr vielen Jahren immer wieder erfahren. Und da kann ich jetzt auch nur noch mal darauf zurückkommen. Wir haben jetzt ein Jahr den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Er hat keine Arbeitsplätze gekostet. Er hat prekäre Arbeitsverhältnisse umgewandelt in reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Das heißt, es gibt selbst die Arbeitgeberseite oder auch die Kritiker müssen zugeben, dass es keine Verwerfungen und zumindest keine massiven Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt gegeben hat. Und natürlich kann es Bereinigungseffekte geben. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das können wir doch nur wollen, dass prekäre Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, von denen die Menschen einigermaßen leben können. Also 8,50 Euro ist jetzt kein Wert, wo man jetzt unbedingt ein tolles Leben von führen kann. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, das bitte im Auge zu behalten. Ja, die Parteien, die sich momentan zumindest noch dagegen wehren, muss ich aber auch relativieren. Auch die CDA und die CSA sind durchaus inzwischen so weit, dass sie sagen, müssen wir vielleicht wieder über die Parität nachdenken. Bringen die Argumente, die Gesellschaft würde ja älter und die Ausgaben würden steigen. Und es müsste ja auch darum gehen, die Arbeitsplätze zu sichern. Werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Dann das Zweite ist, Zusatzbeitrag hängt von Wirtschaftlichkeit der Krankenkasse ab. Das war jetzt auch so das Argument nochmal der CDU-CSU, habe ich gerade schon gebracht. Kann man den gesetzlichen Krankenversicherungen, den einzelnen Krankenkassen möglicherweise Einzelnen vorwerfen, dass sie vielleicht tatsächlich nicht wirtschaftlich handeln, hängt aber auch davon ab, welche regionale Struktur sie haben und wie sie diesen Morbi-RSA nutzen können für ihre Versicherten. Also ist auch nur ein relativ schwaches Argument, was dagegen spricht. Jetzt komme ich aber nochmal zu dem Argument Demografie. Das ist ja immer so das Totschlagargument in Deutschland, warum alles teurer werden muss, warum wir das auch nicht mehr umlagefinanziert schaffen und so weiter und so weiter. Ich möchte dazu nur sagen, es gibt wirklich ganz, ganz viele Studien. Es gibt auch einen Statistikprofessor, Herrn Bosbach, das ist ein ganz toller Mann. Also der hat ein gutes Buch dazu auch geschrieben, Lügen mit Statistiken. Der weist das wirklich wunderbar nach, dass wir im Grunde genommen nur sehr begrenzt ein Demografieproblem haben. Wir werden älter, das stimmt. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass wir weniger Kinder bekommen. Das heißt, nicht nur die Rentner müssen ja in diesem Solidarsystem mitgetragen werden, und aufgemerkt, die zahlen ja auch noch mit ein, sondern es sind auch Kinder und Jugendliche, die in einem System mitgetragen werden müssen. Also das heißt, das Argument, was immer kommt, die Menschen werden immer älter und wir müssen die ganzen Alten mitfinanzieren und es wird uns alle noch das Genick brechen, Das ist nicht belegbar. Und es gibt jetzt auch, habe ich jetzt auf der Hinfahrt noch gelesen, ganz neue Zahlen, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland wächst. Und zwar die jungen Leute wachsen. Es werden auch wieder mehr Kinder geboren. Das heißt, dieses ganze Szenario, was man dort auch mit eingebracht hat, dass dieses ganze System aufgrund einer schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland nicht mehr finanzierbar wäre, das ist auf jeden Fall nicht mehr richtig, falls es jemals richtig gewesen sein sollte. Und dann haben wir noch einen Punkt, der bereitet uns ja als KAB schon seit Jahren Sorgen, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland weiter ansteigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, mache ich das von dem Produktivitätszuwachs abhängig oder von den Löhnen abhängig? Und wenn ich es von den Löhnen abhängig mache, die Verbeitragung, habe ich natürlich das Problem, wie steigen denn die Löhne in einem System? Und wenn die Löhne natürlich nicht so steigen, wie das Produktivitätszuwachs, dem Produktivitätszuwachs entsprechen würde, dann habe ich natürlich auch das Problem, dass ich relativ schnell auch ein System, das nur von Arbeitsentgelt abhängig ist, unterfinanziere. Darauf werde ich dann in unserem Modell auch nochmal zu sprechen kommen. Und wir haben noch ein weiteres Problem, was wir vielleicht auch wesentlich mehr in den Fokus nehmen müssen, dass wir ungelernte und schlecht qualifizierte Jugendliche haben. Also das heißt, hier ist auch die Frage, inwiefern bringen wir junge Menschen in sichere Jobs, in Jobs, von denen sie auch leben können. Und hier gibt es offenbar eine zunehmende schwierige Tendenz, dass wir Jugendliche haben, die keinen Schulabschluss haben und die nur einen schlechten Schulabschluss haben. Und dann ist natürlich die Frage auch, wie können wir das bereinigen? Und das ist aber auch schon ein sehr, sehr alter Befund, nicht das Alter an sich, sondern die Sterbephase verursacht die hohen Kosten. Das heißt, man sagt immer so plus minus ein Jahr vor dem Tod eines Menschen gehen die Kosten extrem nach oben. Also auch hier kann man nicht sagen, das heißt jetzt nicht nur, weil die Menschen alle glücklicherweise über 90 Jahre alt werden, sind sie teurer, sondern es ist eben die Frage, wann sterben sie und an welchen Krankheiten sterben sie. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, Krebs ist zum Beispiel eine Erkrankung, die in unserem Land auch extrem zunimmt und die natürlich auch massive Kosten verursacht. Gerade Krebsmedikamente der neuen Generation sind ja schon von den Einzeldosen so teuer, wie es davor eine ganze Therapie war. Das heißt, hier ist auch die Frage an uns, wie gehen wir mit uns selber um? Ja, da komme ich jetzt dann zu dem Konzept. Ich muss dazu sagen, das Konzept ist entwickelt worden vor 10 Jahren. Das heißt, manches ist natürlich inzwischen auch durchaus schon umgesetzt worden. Zum Beispiel ein Risikostrukturausgleich ist eingeführt worden. Haben wir hier noch in dem Konzept gefordert, den gab es damals noch gar nicht. Wir haben wesentlich mehr Prävention gefordert, ist inzwischen auch zum Teil eingeführt worden. Gab es damals noch überhaupt nicht. Wir haben inzwischen auch zum Beispiel ein Patientenrechtegesetz seit ein paar Jahren, was durchaus den Patienten auch die Möglichkeit gibt, sich mehr zu informieren, zum Beispiel die ganzen IGEL-Leistungen. Wenn Sie eine IGEL-Leistung in Anspruch nehmen, muss Ihr Arzt Ihnen das vorher erst vorlegen und Sie müssen es auch unterschreiben, wenn Sie diese IGEL-Leistung haben wollen. Ich weiß gar nicht, wie viele von Ihnen das wissen, dass Sie direkt und ganz klar darüber aufgeklärt werden müssen. Ihr Arzt darf zum Beispiel auch nur eine Therapie mit Ihnen durchführen, die dem sogenannten goldenen Standard entspricht, also einem Behandlungsstandard, der anerkannt ist, der evidenzbasiert ist. Also da, wenn er eine andere Behandlung mit Ihnen durchführen möchte, muss er Sie explizit darauf hinweisen. Also da sind schon Informationspflichten an die Ärzteschaft zum Beispiel mit aufgenommen worden, die wir hier noch fordern. Aber nichtsdestotrotz, ich fange jetzt mal an einzusteigen. Unser Leitbild des KAB-Konzeptes war, der Mensch steht im Mittelpunkt. Also wir haben uns daran orientiert, was ist wichtig, dass es den Menschen gut geht. Gutes Leben für alle war ja damals auch eine unserer Aktionen und haben gesagt, also eine vollwertige medizinische Versorgung für jede und jeden muss möglich bleiben. Was auch ganz wichtig ist, ist die Stärkung des mündigen Menschen für seine Gesundheit. Das klang ja hier auch schon mal mit an. Das ist das Stichwort Bildung, Information. Egal in welcher Gestalt das ist, nicht nur über die gesetzliche Krankenversicherung, sondern das muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Das Prinzip der Solidarität hat oberste Priorität. Also als wir dieses Konzept entwickelt haben, war sehr stark immer wieder das Wort Eigenverantwortung mit im Spiel. Eigenverantwortung des Menschen für sein Leben, das ist richtig. Wir haben das ja auch in der katholischen Soziallehre. Solidarität, Subsidiarität, das stimmt. Aber grundsätzlich muss der Mensch ja auch gestärkt werden. eigenverantwortlich zu handeln. Und da sehen wir schon auch das Prinzip der Solidarität als das Überwiegende. Hier zumindest im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben auch gesagt, was ganz klar aufrechterhalten werden muss, ist die Solidarität zwischen Kranken und Gesunden, Starken und Schwachen, Armen und Reichen. Also dieser ganze Ausgleich, was ja in Abgrenzung zur privaten Krankenversicherung eben gerade nicht stattfindet. Dort wird nach Risiken ein Vertrag mit dem Versicherten geschlossen. Das wollten wir gerade hier nicht haben. Und wir haben auch gesagt, das hat sich auch etwas gebessert, ist aber immer noch nicht hundertprozentig umgesetzt, dass die Berücksichtigung der Belange von Frauen, also was zum Beispiel Medikamente, Forschung und so weiter, Behandlungsmethoden anbelangt, wesentlich mehr in den Fokus rücken muss, weil sich zum Beispiel ein Herzinfarkt bei einer Frau anders äußert als bei einem Mann. Das heißt, es hat ganz einfach auch viele Fälle gegeben, wo ein Herzinfarkt bei einer Frau nicht erkannt wurde, weil er sich ganz einfach anders äußert. Medikamente werden jetzt immer noch, wurden aber sehr stark nur an männlichen Probanden ausprobiert, mit der Folge, dass natürlich ein Mann anders erstens mal meistens schwerer ist, größer ist, anders auch einfach vom Stoffwechsel her funktioniert. Das heißt, Medikamente haben dann bei Frauen ganz andere Wirkungen gezeigt. Also deswegen haben wir gesagt, ist uns das hier auch nochmal wichtig. Und was wir natürlich durchaus auch mit in den Fokus genommen haben, ist eine nachhaltige Gesundheitspolitik. Uns ist auch klar, es ist nicht alles zu finanzieren, da muss man genau hinschauen, was wollen wir denn davon finanzieren. Deswegen haben wir gesagt, solidarische Finanzierung, wie kann denn das eigentlich aussehen? Und wir haben gesagt, wir möchten gerne ein System haben, das jeder Einwohner, Einwohnerin in Deutschland in einem System versichert ist. Das heißt nicht, dass wir eine Einheitskrankenkasse wollen, sondern wir wollen ein System. Da können auch unterschiedliche Krankenkassen am Markt miteinander konkurrieren, sofern sie gewisse Grundlagen erfüllen. Also da müssen gewisse Voraussetzungen aus unserer Sicht erfüllt sein, dann können sie auch am Markt sich behaupten. Und wir haben einen zweiten Punkt gesagt, der Beitrag ist für alle Mitglieder bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze der gleiche prozentuale Anteil der Einkünfte. Also wir wollen auch die Einkunftsbasis ausweiten, weil wir sagen, alleine nur das Arbeitsentgelt zu verbeitragen, hat Schwierigkeiten, habe ich ja vorhin auch schon mal aufgezeigt. Es ist wichtig und wir merken das ja auch, dass es in Deutschland durchaus Menschen gibt, die von Zinseinkünften gut leben können, von Vermietung und Verpachtung gut leben können, von anderen Einkünften gut leben können. Und es ist in einem System eigentlich nicht mehr einsehbar, warum das nur das Arbeitsentgelt sein soll. Wir haben auch gesagt, um ein System auf die Zukunft hin nachhaltig zu finanzieren, müssen wir die Beitragsbasis vergrößern. Da möchte ich auch noch mal sagen, die Abgrenzung zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Das Problem ist ja, im Grunde genommen ist es ein bisschen merkwürdig. Oberhalb dieser Versicherungspflichtgrenze, die ich Ihnen vorhin genannt habe, in Höhe von 58.000 Euro und ein paar zerquetschten, ist man automatisch dazu in der Lage, in die private zu wechseln. Aber was ändert sich denn eigentlich? Und das nächste Problem ist, auch Beamte sind in der privaten Krankenversicherung, haben zu mir auch schon gesagt, ich wäre lieber eigentlich gesetzlich krankenversichert, sobald ich nämlich Kinder habe und dieses ganze Dings und Bums und die ganzen Rechnungen immer einschicken und dann schlage ich mich mit meiner privaten rum, mit meiner Beihilfe rum. Wir haben so viele Verwerfungen in diesem System, die einfach zu Ungerechtigkeiten führen. Denken Sie nur zum Beispiel auch an Ehen. Er ist Beamter, sie ist mitversichert. In dem Moment, wo die geschieden wird, diese Ehe, gibt es einfach das Problem, dass die Beihilfe ja wegfällt und diese Frau sich weiterhin beispielsweise privat versichern muss. Also es gibt so viele Schwierigkeiten in diesem getrennten System, es ist eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Und wir hatten auch schon privat Krankenversicherte bei uns in der Beratung, die einfach im Alter ihre Beiträge nicht mehr finanzieren können. Das Bundessozialgericht hat dann entschieden, die müssen in den Basistarif bei der privaten Krankenversicherung reingehen, haben dann das Problem, dass die Ärzte unter Umständen sie gar nicht dafür behandeln und haben zusätzlich aber das Problem, oder die Gesellschaft hat das Problem, dass das unter Hartz IV fällt. Das heißt, wir als Gemeinschaft zahlen das dann auch. Also das sind so viele Verwerfungen, die da drin sind, dass wir gesagt haben, also das kann eigentlich nicht sein, dass man ein so wesentliches Lebensrisiko wie die Gesundheit, wenn man das absichert, dass man zwei verschiedene Systeme nebeneinander fährt, die immer wieder gegeneinander auch ausgespielt werden können. Deswegen haben wir gesagt, diese unterschiedliche Einkommens- und Risikoselektion zulasten der GKV muss ganz einfach aufgehoben werden, und haben auch gesagt, die Vollversicherung sollte in der gesetzlichen Krankenversicherung stattfinden und die Zusatzversicherungen können ja, wie das jetzt im Übrigen ja auch schon stattfindet, über das System der privaten Krankenversicherung stattfinden. Also es war eine unserer Hauptforderungen auch. Dann haben wir halt auch gesagt, die Beitragsbemessungsgrenze ist ja interessanterweise unterschiedlich in der gesetzlichen Rentenversicherung, da ist sie nämlich höher als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es ist uns auch klar, dass es in Deutschland nur schwer durchzusetzen sein wird, wie es zum Beispiel in der Schweiz ist, da gibt es gar keine Beitragsbemessungsgrenze, aber, ja, ist richtig, aber wir haben gesagt, also zumindest in einem ersten Schritt, um auch eine Akzeptanz des Systems zu schaffen, fordern wir zumindest, dass die Beitragsbemessungsgrenze auf die der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben wird, um einfach auch die Bemessungsgrenze nach oben zu setzen. Und für weitere positive Einkünfte neben denen aus nicht selbstständiger Arbeit wird der volle Beitragssatz erhoben. Das ist einfach auch ganz wichtig, um eben dieses System auch nachhaltiger zu finanzieren. Da steht dann noch dieser Satz, was ich ja vorhin schon sagte, es wird ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen eingeführt. Da können wir sagen, den haben wir ja inzwischen. Er muss halt nachgebessert werden. Ja, die alte Forderung, die jetzt ja wieder auch aufgegriffen wurde, die paritätische Finanzierung. Wir haben gesagt, für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit müssen beide Seiten die gleichen Beiträge zahlen. Sie sitzen ja auch in der Selbstverwaltung gemeinsam am Tisch. Und wir glauben ganz einfach, dass es auch eine hohe Verantwortung der Arbeitgeber ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitnehmer auch gesund bleiben. Weil die Arbeitsbelastung ist schon auch ausschlaggebend für die Gesundheit eines Menschen. Diese Regelung soll dann auch analog für Beamtinnen gelten und für Beamte, ist übrigens verfassungsrechtlich kein Problem. Also die Beihilfe könnte durchaus überführt werden in ein System einer wie auch immer gearteten Bürgerversicherung. Also das ist durchaus schon von verschiedenen Verfassungsrechtlern auch geprüft worden. Die Argumente habe ich hier nochmal zusammengefasst. Diese steigende Beitragssätze wird zum einen verursacht durch die Begrenzung der Einkommensbasis, eben weil es nur aus Erwerbstätigkeit ist, und im Versichertenkreis, weil sich eben die gut, sage ich mal, oder eher gesünderen und besser verdienenden aus dem System verabschieden können. Und wir haben ein Problem, was wir einfach beobachten, dass wir eine Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigung haben. Also wir haben einfach eine Zunahme auch von Teilzeitbeschäftigung. Wir haben, Gott sei Dank, werden jetzt Minijobs umgewandelt. Da gibt es eine gewisse andere Tendenz. Aber auch die Löhne sind in Deutschland einfach nicht so unbedingt wirklich den Anforderungen unseres Arbeitslebens gegenüber gerecht und auch nicht dementsprechend gestiegen. Also wenn man sich heute mit jungen Menschen unterhält, die ins Arbeitsleben einsteigen, übrigens auch Ingenieure, die verdienen nicht mehr das wie Ingenieure, die vor 20 Jahren eingestiegen sind. Die Gehälter sind nach unten abgesackt, zumindest die Einstiegsgehälter. Das heißt, wir haben hier durchaus auch ein Problem. Und es gibt noch eine Herausforderung, warum es auch wirklich aus einem ganz neuen und anderen Grund wichtig wäre, die Einkommensbasis zu vergrößern. Das ist die gesamte Digitalisierung der Arbeitswelt. Weil hier ist die Frage, was wird eigentlich in diesem Bereich alles an neuen, das muss ich so machen, Arbeitsplätzen geschaffen, weil teilweise sind das Selbstständige, die überhaupt gar nicht mehr in diesem System mitversichert sind, die sich selber versichern müssen. Das kann ja durchaus sein, dass ein sogenannter Freelancer, wie man jetzt sogenannte hochspezialisierte Selbstständige neu nennt, dass er gut verdient, aber dann muss er auch in das System entsprechend seinen Einkünften einzahlen. Das denken wir, ist an der Stelle auch sehr wichtig. Ja, dann komme ich noch zu einem Punkt, die beitragsfreie Mitversicherung. Da sind wir natürlich ganz klar dafür, dass Kinder und Ehegatten auch hier mit dabei bleiben, beitragsfrei versichert werden. Das muss auch ein Beitrag sein für die Familien, die hier ja auch eine Erziehungsleistung, eine Lebensleistung erbringen. Es wird jetzt nicht mehr so viel diskutiert, aber es ist eine lange Zeit sehr viel diskutiert worden, ob es nicht besser wäre, alle Patienten würden eine Rechnung bekommen, würden diese bezahlen und wüssten dann auch, was sie eigentlich für die einzelne Leistung denn eigentlich erhalten haben. Das Lustige an der Sache ist nur, dass es durchaus Testdurchläufe gegeben hat. Es ist jetzt schon eine Zeit her, aber man hat dann festgestellt, dass manche Versicherte gar nicht so glücklich darüber waren, als sie festgestellt haben, dass sie die Leistung, der Arzt erbracht hat, gar nicht so viel wert ist. Hat es mir denn dann überhaupt was gebracht? Also das ist eine Diskussion mit diesen Patientenquittungen. Das kann man so und so sehen. Also ich bin da relativ emotionslos, muss ganz ehrlich sagen. Wenn man mit Privatversicherten spricht, die eben diese Rechnungen bezahlen müssen, dieses ganze Kostenerstattungsprinzip, du musst die Rechnungen einschicken, dann hast du wieder das Malheur, dass doch nicht alles bezahlt wird, du musst dich mit deiner Krankenkasse auseinandersetzen. Ich finde dieses Sachleistungsprinzip immer noch sehr aktuell und sehr gut und ich möchte es eigentlich ungern geändert wissen, weil ich glaube, es ist praktikabel. Es gibt an einzelnen Stellen sicherlich Probleme, aber da könnte man ja eventuell auch nachbessern. Ja, nochmal diese Bedarfsgerechtigkeit, die war uns auch sehr wichtig. Das war nochmal einer der Punkte. Also jeder Versicherte erhält die medizinische Leistung, die zur Wiederherstellung der Gesundheit, der Linderung oder zur Vorbeugung einer Erkrankung dient. Und wir möchten auch nicht, dass elementare Risiken ausgegrenzt werden. Immer wieder in Diskussion stehen ja Krankengeld. Ich habe es ja gerade auch schon mal in meinem Eingangsstatement gesagt, zum Beispiel jetzt durch eine Finanzierung des Teilkrankengeldes, ja, dass man sagt, naja, gut, das kann ja dann der Arbeitgeber finanzieren oder jemand anders finanzieren oder die Versicherten bleiben selber drauf sitzen. Und auch der Zahnersatz, wir glauben, das sollten Bestandteile der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Und es sind auch gute Ausgaben. Ja, und da bin ich nochmal bei dem Punkt, den ich ja gerade schon brachte, Entlastung der GKV von Fremdleistungen. Also das haben wir schon vor über 10 Jahren gesagt, das sollten auf jeden Fall Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Sie sind dort von der Ordnung, von der Struktur her gut angesiedelt, aber sie sind über Steuern zu finanzieren. Hier muss einfach im Bundeshaushalt mehr Geld dafür eingestellt werden, weil es eben auch im Interesse einer Gesellschaft ist, dass das hier funktioniert. Dann noch diese Punkte, da will ich jetzt gar nicht mehr auf alles eingehen. Stärkung der Prävention, hier war uns ganz einfach wichtig, dass Prävention grundsätzlich in den Fokus der Gesellschaft gerät. Das ist passiert, jetzt eben auch durch dieses Präventionsstärkungsgesetz gesetzlich verankert worden. Wir haben auch das Patientenrechtegesetz, da ist einiges passiert, was hier jetzt noch gar nicht aktualisiert worden ist. Das werden wir aber jetzt demnächst machen. Und ich denke, in dem Bereich sind wir auf einem guten Weg, bis auf die Finanzierung, da muss man auch noch mal nachtarocken, dass das nicht alles nur die gesetzliche Krankenversicherung zu zahlen hat. Wir als KAB, die ja auch in der Selbstverwaltung aktiv sind, sehen, welche wirklich Vorteile die Selbstverwaltung hat. Und es ist gut, wenn natürlich hier auch die Selbstverwaltung funktioniert, wenn sie gestärkt wird. Und deswegen machen wir uns natürlich auch sehr intensiv stark für eine weiterhin gut funktionierende Selbstverwaltung. Das habe ich hier auch nochmal mit aufgenommen. Also was wir einfach gesehen haben, das haben uns auch dann die Praktiker in der Projektgruppe Gesundheit geschildert, ist, dass die Kooperation mit den Leistungserbringern nicht hundertprozentig funktioniert. Also das heißt, die Ärzte untereinander, die Ärzte mit Krankenhäusern. Und hier haben wir gesagt, da müssen einfach Systeme geschaffen werden, dass eine Gewährleistung der Kooperation zwischen den Leistungserbringern und übergreifender Versorgung verbessert wird. Es gibt sie ja durchaus, aber sie ist zu verbessern. Und dass man zum Beispiel auch gesagt hat, dieses Hausarztmodell, was ja inzwischen noch eingeführt wurde, dass der Hausarzt sozusagen die Fäden alle in der Hand hat und dann dementsprechend das auch koordinieren kann. Also das war uns auch nochmal ein wesentliches Anliegen. Und was uns auch natürlich selbstverständlich klar ist, dass man in diesem System Wirtschaftlichkeit herstellen muss, ausbauen muss und dass man auch Einsparpotenziale nutzen muss. Also man muss natürlich schon schauen, deswegen hatte ich auch ganz zu Beginn das Sozialgesetzbuch 5 zitiert, notwendige Leistungen müssen zweckmäßig sein, sie müssen erforderlich sein, selbstverständlich stehen wir dafür auch ein. Da muss man eben genau hinschauen, was ist in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern und was kann man über Zusatzversicherungen privat versichern. Da muss man einfach nochmal ganz klar dann auch überlegen. Und das andere ist, was wir ganz einfach in Deutschland auch haben, ist eine Über-, eine Unter- und eine Fehlversorgung, die haben wir auch immer noch. Dass es Operationsmethoden in Deutschland gibt oder wie ich vorhin ja auch sagte, warum gibt es bei uns 3-mal so viel Medikamentenverbrauch bei Blutdrucksenkungsmitteln, da muss man einfach wirklich nochmal hinschauen. Diese selektivvertraglichen Möglichkeiten, die ich hier noch mit aufgenommen habe, die gibt es inzwischen, haben natürlich auch ihre Tücken, aber kann ich nur sagen, ist auch ein Schritt sicherlich in die richtige Richtung. Die letzte Folie, die ich nochmal mit aufgenommen habe, Stärkung Patienteninformation und Rechte, muss ich sagen, bin ich durchaus sehr zufrieden mit dem Patientenrechtegesetz, was gekommen ist. Es ist leider nur viel zu wenig bekannt. Da wäre es gut, wenn ihr vielleicht hier auch nochmal eine Informationsveranstaltung zu macht, sofern das gewünscht ist, einfach um nochmal hinzuschauen. Also da gab es schon durchaus Verbesserungen, wo dem Patienten auch gar nicht so bewusst ist, welche Rechte sie gegenüber einem Arzt haben, welche Rechte sie gegenüber der Krankenkasse haben. Auch die Krankenkassen sind hier mit ins Boot genommen worden. Da muss man natürlich auch nochmal hinschauen, ob es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ja, last but not least bleibt das Problem, warum die Gesundheitspolitik auch so wahnsinnig spannend ist. Schuld sind immer die anderen. Und deswegen gefällt sie mir auch so gut. Es gibt unglaublich viele Akteure in der Gesundheitspolitik. Dadurch bleibt es immer ein bewegliches System, aber in Bewegung zu bleiben, ist ja gerade uns nicht gerade fern. Wir sind ja eine Bewegung, eine Arbeitnehmerbewegung. Insofern können wir das ja nicht schlecht heißen. Die Grafik ist übrigens von 1992, schuld sind immer die anderen. Es bleibt spannend, aber wenn ich das als mein Schlusswort sagen darf, die gesetzliche Krankenversicherung ist nicht unfinanzierbar. Sie ist durchaus zukunftsfähig und ich glaube, sie ist sogar wesentlich zukunftsfähiger als alle privaten Versicherungen, die wir haben. Und sie hat es auch verdient, wesentlich mehr Beachtung zu bekommen, weil sie schon eine sehr lange Tradition hat und auch schon sehr lange sehr gut funktioniert. Wir sind eines der Länder in der Welt, das um seine Gesundheitsversorgung beneidet wird. Wenn Sie das vielleicht auch in den USA verfolgt haben, hat sich ja auch Obamacare so ein bisschen zumindest daran orientiert. Also da sollten wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir haben eine sehr gute gesetzliche Krankenversicherung, die allerdings natürlich zukunftsfest gemacht werden muss und nachhaltig finanziert werden muss. Damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, stehe ich natürlich noch gern zur Verfügung.